Seit dem Wochenende herrscht Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Israel und die USA griffen den Iran an und die Bundeswehr, ja, vielleicht rennt sie demnächst hinterher. Der gestrige Besuch von Friedrich Merz, dem Bundeskanzler in Washington, deutet jedenfalls in diese Richtung. Dieser Krieg sei ein Vietnam-Moment für Israel und die USA. Das schrieb jedenfalls der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mosdorf, den ich jetzt in Berlin begrüße. Herr Mosdorf, Vietnam, das ist ja das ganz, ganz große Trauma für die Amerikaner. Sie haben diesen Krieg verloren in den 60er und 70er Jahren. War es das, was Sie meinen? Erwarten Sie ein neues Trauma?
Also erstmal guten Morgen und danke für Ihr Interesse. In der Tat ist es so, dass uns vieles, was jetzt als Puzzle zusammengefügt werden muss, extrem beunruhigt. Also das ist zum einen die völlig überstolperte Situation, wo im Prinzip sich die Administration in den USA gar nicht einig ist, wie sie überhaupt in diesen Krieg gekommen ist. Die Framings stimmen ja alle nicht. Es ist ganz offensichtlich, dass Israel dort Tatsachen geschaffen hat und die USA lediglich die Wahl hatten, größere Verluste in Kauf nehmen zu müssen, wenn man also nicht von Anfang an dabei ist. Auf der anderen Seite sieht man, dass der Plan, es gab gestern ein Briefing im Kongress, die Abgeordneten kamen teilweise fassungslos heraus, weil sie sagen, die US-Administration habe gar keinen Plan. Und man hat offensichtlich erwartet, dass die Beseitigung von Khamenei dazu führt, dass dieses Land umgehend zusammenbricht, was ja nun ausweislich nicht der Fall ist. Wir haben es mit Situationen zu tun, dass die verschossenen Munition teilweise das Maß übersteigen, was in der Ukraine in den letzten 4 Jahren verschossen worden ist, und dass die Nachproduktion gar nicht so schnell gelingt wie nötig. Trump hat gestern im Weißen Haus die CEOs von Raytheon, von Lockheed Martin, von Boeing versammelt, und die haben ihm gesagt, das geht nicht. Es gibt auch so einen Satz, der das verrät an Friedrich Merz. Man habe ja dummerweise, wie Trump sagt, einen Großteil der Munition an die Ukraine geliefert, die man jetzt eigentlich bräuchte. Wir haben es mit einer völlig unübersichtlichen Situation im Nahen Osten zu tun. Also es werden mit außer Kraft gesetzter Freund-Feind-Kennung eigene Maschinen abgeschossen. Man weiß nicht, die Ölfelder in Saudi-Arabien brennen, wer sie eigentlich angegriffen hat. Die Saudis sagen jetzt, sie gehen Richtung Iran. Darauf sagen die Jemeniten, okay, dann gehen wir Richtung Saudi-Arabien. Unsere Informationen gehen in die Richtung, dass man einen Trump hat, der extrem beunruhigt ist, der auch jetzt die Iraner gebeten hat, in Friedensverhandlungen oder in zumindest Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Und die Iraner lehnen das ab, weil sie das ja schon mal vor einem Jahr kennengelernt haben. Also all das deutet darauf hin, dass wir einem großen Konflikt entgegengehen, wo ein Ende noch gar nicht absehbar ist. Ganz sicher ist, und das will ich am Anfang jetzt noch mit erwähnt haben, dass sowohl die US-Geheimdienste als auch die internationale Atomenergiebehörde verneinen, dass es ein Problem gegeben hat, verneinen, dass es eine Urananreicherung gegeben hat, die in irgendeiner Weise problematisch gewesen sein könnte. Also das scheidet aus. Und auch die Geschichte, dass man dort einen Regime-Change von Anfang an geplant hat, scheidet schon deswegen aus, weil man sich über die Gegebenheiten vor Ort überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Das heißt, man hat mal ebenso den Schiiten ihr geistliches Oberhaupt genommen und ist jetzt der Meinung, dass da großer Jubel im Lande ausbricht. In den amerikanischen Medien wird das verglichen mit dem Mord oder mit dem angedachten Mord des Papstes in Rom und der Erwartung dann, dass die Christenheit sich einer neuen gesellschaftlichen Richtung anschließt. Das ist so irrig wie nur irgendwas. Also Peter Scholl-Latour, der das Ganze ja eher als ein Hort der Stabilität gesehen hat, würde sich im Grabe rumdrehen. Und ich habe diesen Begriff heute ganz bewusst gewählt, denn dieser Vietnam-Moment, man hätte auch jetzt sagen können, Kabul-Dilemma, orchestriert auf einer sehr viel größeren Ebene, dass das, was in 14 Jahren in Afghanistan nicht erreicht werden konnte, dass das natürlich hier auch in keinem Fall erreicht werden wird.
Kommen wir auf Vietnam und vielleicht auf dieses Gleichnis gleich nochmal zurück. Aber zunächst mal, Sie haben ja im Grunde eine USA geschildert, die nicht so richtig wussten, worauf sie sich einlassen, die die Situation nicht kennen, deren Rüstungsindustrie nicht in der Lage ist zu liefern. Vor einigen Wochen gab es die Meldung, dass sie Taiwan nicht beliefern können, weil die einfach zu viele Aufträge haben. Haben wir vielleicht einen Moment wie vor dem Ersten Weltkrieg? Man schlafwandelt sich unwissend in einen Weltkrieg?
Also ich kann nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, auch von unserer deutschen Seite, wo das Interesse an dieser Art Auseinandersetzung natürlich gegen Null geht. Wir sind global politisch schlecht aufgestellt in Europa. Wir haben keine souveräne Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur. Und wir haben, und das muss ich auch aus der Perspektive unserer Partei sagen, natürlich Donald Trump immer als einen Friedenspräsidenten gesehen. Damit ist er in den Wahlkampf gegangen und wir haben ihm das Vertrauen geschenkt. Wir haben auch viel an Zuneigung bekommen für unsere Position im Ukraine-Russland-Konflikt. Und das war immer das möglichst diplomatische Lösen von Problemen, auf jeden Fall einen Waffengang zu vermeiden. Und jetzt mit ansehen zu müssen, dass das also nicht nur eine minutiöse Aktion wie in Venezuela gegeben hat, sondern einen richtigen großen Krieg, wo Trump selber sagt, also das kann ewig gehen und er hat auch die Soldaten eingeschworen, dass es mindestens 4 Wochen noch andauern könnte. Das ist schon sehr bestürzend, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das offensichtlich völlig planlos passiert. Ich möchte noch mal das Narrativ unterstreichen. Die gesamte Welt ist sich darüber einig, dass das hier ein vorsätzlicher und völlig vom Zaun gebrochener Angriffskrieg ist, denn die eigenen Dienste sagen, dass es keinen Grund für diesen Krieg gegeben hat.
Sie sagen unvorbereitet. Im vergangenen Herbst haben die USA eine nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt, in der sie eigentlich angekündigt haben, sich auf die eigene Hemisphäre zu konzentrieren, also auf den amerikanischen Doppelkontinent. Ist es denkbar oder haben Sie dafür Indizien, Hinweise, dass entweder in den USA eine Art Kampf zweier Linien herrscht, dass also Trump von einer Fraktion seiner eigenen Regierung in diesen Krieg hineingetrieben wurde oder dass er möglicherweise sogar von Netanyahu gegen seinen Willen in diese Auseinandersetzung gezogen wurde?
Wir können uns natürlich immer nur auf Meinungen berufen, direkt aus dem Administrationsumfeld in den USA. Ich möchte erinnern an die Pressekonferenz gestern von Rubio, der ja ziemlich rumgestottert hat, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wenn ich mal da einen Strich drunter ziehe, sage ich, er hat zum Ausdruck bringen wollen, dass er zu Trump gegangen ist und gesagt hat, ey, die Israelis gehen jetzt los. Wenn wir nicht von Anfang an dabei sind, werden die Verluste viel größer sein. Und dann mehr oder weniger hineingestolpert unter Druck haben die Amerikaner gesagt, okay, das ist vielleicht das kleinere Übel. Die große Frage, die dahinter mitschwingt, ist in vielen Statements gestern nach dem Kongressbriefing herausgekommen. Zum Beispiel in einer Äußerung, die da heißt, die in den letzten 40 Jahren habe Israel mehrfach versucht, die Amerikaner in einen Krieg gegen Iran zu führen. Elizabeth Warren hat das ganz prononciert zum Ausdruck gebracht. Aber wir hatten bisher immer starke Präsidenten, die diesem Ansinnen widerstehen konnten, bis auf Donald Trump, der jetzt umgefallen ist. Das ist meiner Ansicht nach ein Indiz für das zweite Szenario, was Sie gerade versucht haben, in der Frage zu skizzieren.
Friedrich Merz hat bereits am Wochenende zusammen mit Keir Starmer und Emmanuel Macron eine Erklärung abgegeben. Da ist die Rede von, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, vielleicht war die Formulierung etwas anders, irgendwie defensiven Militärschlägen. Einen Tag später hat dann Frankreich angekündigt, sein Atomschild eventuell auf andere Länder auszudehnen. Und gestern nun der Besuch von Friedrich Merz in Washington, wo er sich voll hinter diesen Krieg gestellt hat. Wie bewerten Sie die Linie der Bundesregierung?
Also ich will jetzt Keir Starmer nicht das Wort reden. Er ist im Übrigen auch nicht der Einzige. Natürlich hat Macron, es hat Meloni, es haben viele Staaten signalisiert, jetzt auch gestern Kanada, dass sie mit der Linie ein großes Problem haben, weil sie eben mit dem Völkerrecht nicht in Einklang zu bringen ist, weil auch die UN überhaupt nicht angerufen worden ist. Aber ich komme noch mal auf den Punkt zurück. Wir müssen immer wieder das deutsche Interesse betonen. Die anfängliche Euphorie ist ja aus einer Perspektive gekommen, wo man erwartet hat, es gibt jetzt dort einen Enthauptungsschlag. Danach kommt der Iran relativ schnell auf einen demokratischen Restitutionsprozess und wir haben es dann vielleicht mit einem ernstzunehmenden konstruktiven Partner in dieser Region zu tun. All das ist offensichtlich nicht erfolgt. Und die große Frage ist, warum ist das nicht erfolgt? Warum hat man nicht auf größerer Ebene abgestimmt, was man eigentlich mit diesem Schlag erreichen wollte? Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, Schauen Sie sich die Statements an von Scott Ritter, der sagt, also die Präsenz am Golf von den Amerikanern ist weitgehend beschädigt. Also die Radarstationen sind von den Iranern zerstört worden, die Hafenanlagen sind zerstört worden, die Verluste sind viel, viel größer als erwartet. Und er äußert die Erwartung, dass also jetzt schon chinesische Akteure am Ort sind, die nämlich in den vergangenen Wochen und Monaten weitreichende auch Hyperschallwaffen nach dem Iran geliefert haben und nur darauf warten, dass die Schutzschilde versagen, um dann tatsächlich moderne Waffen auch gegen Israel und die Basen der US-Armee in der Region einsetzen zu können. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber was wir wissen ist, dass der Iran ein Riesenland ist. Was wir wissen ist, dass dort unterirdische Anlagen existieren, die auch schon bei dem letzten Schlag mit B-2-Bombern nicht zerstört werden konnten. Und ich möchte überhaupt mir nicht ausmalen, was es bedeuten würde, wenn es den Iranern gelänge, ein oder zwei Flugzeugträger zu versenken, wenn es den Iranern gelänge, eine große Rakete auf Tel Aviv zu schießen. Israel hat ja angedroht, dass dann in diesem Fall auch die nukleare Option als nächster Schritt sozusagen am Horizont steht. Das sind alles Dinge, das ist ja völlig irre. Also, dass wir jetzt, Sie hatten vorhin die Frage Weltkrieg bemüht, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich habe von Vietnam-Element gesprochen, weil ich hoffe, dass irgendwann Vernunft jetzt einzieht. Aber selbstverständlich hat das in dieser Region ein enormes Potenzial. Die Straße von Hormuz ist geschlossen, nicht weil sie nur mit Kanonenbooten bedroht wird, sondern weil die Versicherungspolicen für die durchfahrenden Tanker so in die Höhe geschossen worden sind, dass sich für die großen Reedereien gar nicht lohnt, dort noch Öl und Gas durchzutransportieren. Katar hat seinen LNG-Export in Richtung Europa gestoppt. Wir waren ja so weitsichtig, in Anführungsstrichen, auch noch die Möglichkeiten Richtung Russland dauerhaft zu beschneiden. Das heißt also, wer wieder mal komplett hinten runterfällt, ist Europa, weil wir nichts haben. Wir haben keine eigene Strategie, wir können nicht darauf reagieren. Wir sitzen als Zaungast in einer Weltsituation, die alles andere als einfach ist.
Trotzdem gerne nochmal auf Friedrich Merz zurückkommen. Wir kennen den Begriff, das hat die frühere Kanzlerin geäußert, aber es ist auch die Position der heutigen Bundesregierung, Staatsräson, Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson. Fürchten Sie tatsächlich, dass Deutschland in welcher Weise auch immer in diesen Krieg hineingezogen werden kann?
Ich kann nur davor warnen. Die Umfragen sagen, 60% der Deutschen lehnen diesen Krieg kategorisch ab. Und ich sehe weder militärisch noch ökonomisch noch gesellschaftspolitisch die Bereitschaft, diese Staatsräson, die ich immer für falsch gehalten habe, nicht aus fehlender Sympathie zu Israel, sondern weil das eben genau diese Frage nach sich zieht, sind wir wirklich bereit, mit Bundeswehrsoldaten dort an die Front zu gehen? Und was passiert denn, wenn dort Kampfhandlungen geschehen, wo wir beispielsweise auch im Friendly Fire dann plötzlich mit Soldaten Israels stehen? Also diese Option kann ich nicht nachvollziehen. Friedrich Merz hat auch in seiner in Washington geäußerten Position keine Mehrheitsmeinung vertreten, weder für sein Land noch, was ich sehen kann, für Europa. Ich möchte auch ausweislich unserer Partei davor absolut warnen, diesen Gedanken überhaupt fortzuentwickeln, denn es gibt weder eine Notwendigkeit noch eine Bereitschaft, eigene deutsche Soldaten in den Nahen Osten zu schicken.
Ich meine, gelesen zu haben, Sie waren selber jüngst im Oman. Dort, wo die Friedensverhandlungen stattgefunden haben, haben Sie Informationen? Wie war denn eigentlich der Verlauf dieser Verhandlungen? Hatte sich das irgendwie schon abgezeichnet, dass das ein Bluff ist oder standen vielleicht die beiden wirklich von einer Einigung?
Also der omanische Außenminister hat dazu glaubhaft versichert und ich würde ihm in dieser Frage nicht misstrauen, denn der Oman ist ein sehr neutrales Land, auch hinsichtlich seiner, und jetzt sage ich wirklich mal das Wort Staatsräson. Der Minister hat gesagt, man stand am Donnerstag, Freitag letzter Woche eigentlich schon in einer Einigung. Man hat sich darauf geeinigt, dass Iran eine Nullanreicherung in der Zukunft betreibt. Das heißt also, die Dinge auf dem Weltmarkt kauft, keine eigene Zentrifugen mehr betreibt. Im Übrigen darauf vertraut, auch das geht in der Diskussion etwas unter. Es gibt das große Kernforschungszentrum und damit auch Atomkraftwerk in Bushehr. Dort sind 600 russische Spezialisten seit einigen Jahren versammelt. Dort ist auch momentan kein Angriff erfolgt. Also die zivile Nutzung des Iran ist auch außerhalb der eigenen Ambition sichergestellt. Und Oman sagt jetzt, Dieses Vertragswerk war ausverhandelt und hat aber gar nichts gebracht, sondern man hat die nächste Gelegenheit ergriffen, wo die iranische Führung wieder zusammen konferiert und die, ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten, Israelis haben einfach zugeschlagen und haben ganz kurz vorher noch den Amerikanern gesagt, also ob ihr jetzt dabei seid oder nicht, ist eure Sache, aber wir gehen jetzt los.
Abschließend noch einmal zurück zum Vietnamkrieg, zu diesem Gleichnis. Der Vietnamkrieg war natürlich auch ein Stellvertreterkrieg. Damals lief das unter der Bezeichnung Domino-Theorie. Also man wollte nicht, dass das sowjetische System sich weiter ausdehnt. Ist auch dieser Krieg in gewisser Weise ein Stellvertreterkrieg gegen China, vielleicht auch gegen Russland?
Na, man muss zunächst mal die Frage stellen, warum die beiden anderen Großmächte, die jetzt unbeteiligt waren, Russland und China, sich bisher sehr still verhalten haben. Meine Befürchtung oder Erwartung geht dahin, dass man erstmal schaut, was auf diesem globalen Schachbrett gerade passiert. Und ich kann es eben auch strategisch nicht verstehen, dass man diese beiden Staaten wieder zusammenbringt auf diese Art und Weise. Die Chinesen werden strategisch der Gewinner sein und gehen sogar in den eigenen Äußerungen davon aus, dass dieser Happen, nachdem Amerika jetzt geschnappt hat, tatsächlich so groß sein wird, dass es einen großen Step in Richtung Multipolarität geben wird, zu Deutsch, dass der Hegemon sozusagen den letzten Einfluss verliert und sich davon nicht mehr erholt. Sie gehen davon aus, dass die Phase der Instabilität dann damit endet, dass tatsächlich wir in einer neuen Welt aufwachen, wo Amerika eben nicht mehr diese Dominanz entfalten kann. Ich weiß nicht, ob das zu erwartungsfreudig ist, aber ich gehe davon aus, dass natürlich dort auch die Drähte glühen und beide Länder, zugegebenermaßen hat Russland ja noch ein anderes Problem am Laufen, sehr wohl darauf geordnet reagieren. Wohin die Reise geht, werden wir sehen, wenn wir die ersten Statements aus diesen Ländern haben.
Matthias Mosdorf, Bundestagsabgeordneter der AfD, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.